Eine kurze Einführung in den Begriff der Global Governance, ein politikwissenschaftlich sehr häufig verwendetes Konzept. Was bedeutet Global Governance? Global Governance bedeutet, dass die Welt heutzutage geprägt ist von globalen Problemstellungen, Stichwort Klimawandel, die nicht mehr allein auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden können, sondern globale Probleme brauchen globale Antworten. Das heißt, statt Politik und Entscheidungs- und Regulierungsprozesse nur innerhalb von Staaten oder auf zwischenstaatlicher Ebene abspielen zu lassen, geht es bei Global Governance darum, diese Ebenen zu erweitern, in Netzwerken, in denen informelle und formelle Mechanismen zusammentreffen, in denen Politik auf unterschiedlichen Ebenen, lokaler, staatlicher, regionaler, globaler Ebene stattfindet und, das ist das Wichtigste, in der Staaten als ehemals entscheidendste Akteure auf der internationalen Ebene ergänzt werden durch nichtstaatliche Akteure. Das heißt, im Rahmen von Global Governance erlangen nichtstaatliche Akteure einen immer größeren Entscheidungs- und Handlungs- und Regulierungsspielraum. Was bedeutet nichtstaatliche Akteure? Das ist ein sehr weiter Begriff. Dieser Begriff kann transnationale Unternehmen oder Unternehmen generell ebenso beinhalten wie NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, oder auch wie bewaffnete Widerstandsgruppen oder kriminelle Netzwerke. Das heißt, wir haben es erstmal mit einer sehr großen Pluralität zu tun, deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie keine Staaten sind, dass sie aber dennoch einen gewaltigen Zuwachs erlebt haben an Handlungs- und Regulierungsfähigkeit und dass ihr Handeln damit immer mehr Auswirkungen auf immer größere Teile der Bevölkerung hat, auf immer mehr Stakeholders, wie es heutzutage heißt. Ein Grund dafür, für diesen Zuwachs, liegt in weitreichenden Privatisierungstendenzen, in denen Aufgabenbereiche, die vormals staatliche Aufgaben waren, in nichtstaatliche, in private Hände delegiert oder verschoben werden. Auch darauf komme ich in Kürze zurück. Was ist nun die Herausforderung? Das Problem besteht darin, wir haben auf der einen Seite ein Menschenrechtssystem, das nur Staaten als Akteure kennt. Auf der anderen Seite haben wir Globalisierungs- und Global Governance-Prozesse, in denen nichtstaatliche, also private Akteure immer mehr Handlungsfähigkeit besitzen und damit auch immer mehr Potenzial besitzen, Menschenrechte zu verletzen oder auch zu schützen. Das heißt, wir sind konfrontiert mit einer Lücke zwischen einem öffentlichen Menschenrechtsschutz auf der einen Seite und einem privaten Menschenrechtsbruch auf der anderen Seite. Das Menschenrechtssystem, so wie es ist, kann diese Lücke auf zweierlei Weise, idealtypisch auf zweierlei Weise beantworten. Die erste Antwort besteht darin, die indirekte Verantwortung von Staaten für das Verhalten Dritter zu stärken. Das heißt, es muss möglich sein, Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen, durch Dritte über Staaten besser ahnden zu können. Es geht mit einigen Fragen einher. Mit der Frage, kann man jeden Staat auf diese Art und Weise stärken? Und mit der Frage, will man jeden Staat auf diese Art und Weise stärken? Aber selbst wenn man diese beiden Fragen mit Ja beantworten würde, bleibt das Problem, dass sich immer mehr Handlungen auf globaler, auf transnationaler Ebene abspielen, die nicht mehr so leicht an einen Staat zurückgebunden werden können. Das heißt, diese erste Antwortmöglichkeit hat ihre Probleme. Die zweite Antwortmöglichkeit besteht darin, nichtstaatliche Akteure direkt zur Rechenschaft zu ziehen, also eine direkte nichtstaatliche Verantwortung zu stärken, nicht mehr den Umweg über Staaten zu nehmen. Das ist allerdings eine Antwortmöglichkeit, die ihrerseits mit sehr vielen Herausforderungen einhergeht. Zuallererst kratzt sie an dem zentralen Fundament des Völkerrechts, nämlich an der Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Damit gehen weitere Fragen einher. Völkerrechtler fragen, was passiert denn, wenn nichtstaatliche Akteure zum Subjekt des Völkerrechts werden? Politikwissenschaftler fragen, welche nichtstaatlichen Akteure und in welchem Umfang kann man denn nichtstaatliche Akteure zur Rechenschaft ziehen? Und was bedeutet das für die Legitimität und für die Autorität dieser nichtstaatlichen Akteure? Sprich, wenn ich private Akteure auf diese Art und Weise menschenrechtlich zur Verantwortung ziehe, stärke ich gleichzeitig ihre Autorität und ihre Handlungsfähigkeit. Und ich muss mir dessen bewusst sein und mir die Frage stellen, ob ich das will. Damit geht die Frage einher, findet mit dieser Entwicklung, mit dieser zweiten Antwortmöglichkeit eine Privatisierung des Menschenrechts statt? In anderen Worten, wird die staatliche Verantwortung jetzt einfach verschoben auf nichtstaatliche Akteure, sagen Staaten, wir können Menschenrechte nicht mehr schützen, sondern das mal Unternehmen und NGOs unter sich ausmachen. Das ist die Frage. so plural, so vielfältig wie die Landschaft der nichtstaatlichen Akteure ist, so vielfältig ist auch die Antwort auf diese Frage der Privatisierung des Menschenrechts. Das heißt, ich werde jetzt im folgenden Vortragsteil die Perspektive fokussieren auf wirtschaftliche Akteure, auf transnationale Unternehmen im Konkreten, auf Unternehmen im Allgemeinen, um die Frage der Privatisierung des Menschenrechts zu beantworten. Und ich wähle diese Fokussierung deshalb, weil Unternehmen tatsächlich diejenigen Akteure sind, die am entscheidendsten, am deutlichsten an Handlungsfähigkeit gewonnen haben in Zeiten der Globalisierung und der Privatisierung. Schauen wir jetzt auf wirtschaftliche Akteure, spezifischer, dann können wir auch die Gründe für diese Lücke zwischen öffentlichen Menschenrechtsschutz und privatem Menschenrechtsbruch näher bestimmen. Und zwar, und das sind dann auch die Herausforderungen, denen sich das Menschenrechtssystem in Zeiten der Globalisierung gegenüber sieht. Es sind vier Gründe für diese Lücke, die das Menschenrecht herausfordern. Der erste Grund, ich habe ihn bereits angedeutet, ist, dass sich immer mehr Handeln auf eine transnationale Ebene verlagert. Denken Sie an transnationale Unternehmen, denken Sie an die globale Finanzwelt, denken Sie an globale Produktions- und Lieferketten. In all diesen, die einen entscheidenden Anteil an Handel weltweit einnehmen. All diese Systeme oder Mechanismen finden auf einer globalen Ebene statt. Und das bedeutet zwei Herausforderungen für das Menschenrecht. Erstens, einen Akteur einer Menschenrechtsverletzung zu identifizieren. Wenn in einer globalen Produktions- oder Lieferkette irgendwo Menschenrechte verletzt werden, wen kann ich dafür zur Verantwortung ziehen? Also Akteur identifizieren. Die zweite Herausforderung ist, im Rahmen welcher staatlichen Jurisdiktion kann ich diese Menschenrechtsverletzung verfolgen? Denn wir erinnern uns, es ist immer noch das staatliche Recht, das der Hauptmechanismus ist, um Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Und es muss auch immer erst die staatliche Rechtsebene ausgeschöpft werden, bevor man sich an globale Regulierungsinstitutionen wenden kann. Die Zuordnung zu einer staatlichen Jurisdiktion ist deshalb schwierig, weil der Ort der Menschenrechtsverletzung, der Akteur, der Menschenrechte verletzt, das Subjekt, dessen Menschenrechte verletzt werden und der Staat, innerhalb dessen dann der Prozess geführt werden soll, all diese Orte können auseinanderfallen. Es können unterschiedliche Orte sein und das macht das Ganze so schwierig. Ein zweiter Grund für die Lücke zwischen Menschenrechtsschutz und Menschenrechtsbruch besteht in einem Phänomen, was sich als Jurisdiction Shopping bezeichnen lässt. Das bedeutet, dass Menschenrechte innerhalb von Staaten weltweit gesehen sehr unterschiedlich durchgesetzt sind. Also es gibt sehr unterschiedliche Levels in der Umsetzung, in der Gewährleistung von Menschenrechten innerhalb von Staaten. Und diese Lücken können sich transnational agierende Unternehmen insbesondere, können sich Unternehmen zunutze machen. Das heißt, sie können ihre Produktion dort ansiedeln, wo Arbeitsschutzrechte nicht so stark und Arbeit daher auch entsprechend billig ist. Das ist tatsächlich auch ein Standortvorteil für die betreffenden Staaten oder Freihandelszonen und resultiert eben wiederum in einem schwachen Menschenrechtsschutz global gesehen. Ein dritter Grund für die Lücke besteht, ich habe es angesprochen, in der Privatisierung, vor allem in der Privatisierung von ehemals staatlichen Aufgaben. Denken Sie an Infrastruktur, die Privatisierung der Bahn oder was jetzt diskutiert wird, die Privatisierung von Autobahnen, die Privatisierung der Versorgung mit Gas, mit Wasser, mit Strom oder den Bildungssektor oder der Gesundheitssektor, die Leitung von Krankenhäusern oder die Leitung von Gefängnissen oder sogar der Bereich der Sicherheit, einst ein Kernmerkmal staatlicher Souveränität. All diese Bereiche werden immer mehr in private Hände delegiert und transferiert. Und diese Privatisierung erhält auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, selbst wenn Staaten irgendwann merken, war vielleicht keine so gute Idee, ist es teilweise sehr schwierig, diese Privatisierung wieder rückgängig zu machen und diese Bereiche zu re-regulieren. Ein vierter Grund für die Lücke zwischen öffentlichem Menschenrechtsbruch und öffentlichem Menschenrechtsschutz und privatem Menschenrechtsbruch besteht darin, dass Unternehmen nun einmal keine Staaten sind. Das heißt, sie haben nicht dieselben Pflichten, Menschenrechte zu schützen und zu gewährleisten wie Staaten. Und nicht nur das, sie können sogar selbst Rechte haben. Unternehmen können sogar selbst Menschenrechte haben. Denken Sie an ein Freihandelsabkommen auf globaler Ebene wiederum, in denen Unternehmen mit sehr weitreichenden Rechten ausgestattet werden, aber mit bei weitem nicht so vielen Pflichten. Das heißt, das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Das Menschenrechtssystem scheint gerade in Bezug auf wirtschaftliche Akteure sehr herausgefordert zu sein durch Globalisierung, durch Global Governance. Aber das Menschenrechtssystem hat auch Möglichkeiten, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und wie ich sagen würde, diese Möglichkeiten sind dem Menschenrechtssystem schon immer inhärent gewesen. Der Grund dafür liegt darin, dass Menschenrechte zwar ein staatszentriertes Recht sind, aber nie dasselbe waren wie Staatsrecht. Das heißt, Menschenrecht, Völkerrecht hatte sich schon immer vom Staatsrecht dadurch unterschieden, dass es keine Exekutive hat. Es gibt kaum Sanktionsmöglichkeiten, es gibt nur wenig Möglichkeiten, eine Bindungswirkung herzustellen, also dafür zu sorgen, dass diejenigen Staaten, die Menschenrechtsverträge unterschrieben haben, sich auch wirklich daran halten. Das heißt, das Menschenrechtssystem war schon immer auf alternative Mechanismen der Verwirklichung von Menschenrechten angewiesen. Und einer dieser Mechanismen besteht darin, öffentlichen Druck auszuüben auf diejenigen Staaten, die Menschenrechte verletzen. Eine Strategie, die als Naming and Shaming bekannt geworden ist. Die Möglichkeit, öffentlichen, also moralischen Druck auszuüben, die verweist darauf, dass das Menschenrechtssystem nicht nur eine juristische, nicht nur eine völkerrechtliche Ebene hat, sondern auch eine moralische Ebene, eine normative Ebene. Das ist ganz interessant. Das heißt, ich kann als zivilgesellschaftlicher Akteur auch solche Situationen anprangern, die vielleicht noch gar nicht durch ein bestimmtes Menschenrechtsdokument abgedeckt sind. Aber ich kann die Rhetorik, den Diskurs der Menschenrechte benutzen. Und wenn ich Glück habe, führt diese Rhetorik vielleicht sogar dazu, dass daraus neue menschenrechtliche Verträge entstehen. Das heißt, die moralische und die juristische Ebene der Menschenrechte können sich gegenseitig stärken. Diese Ebene, diese moralische Ebene wird auch herangezogen, wenn es darum geht, Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es darum geht, das menschenrechtliche Verhalten von Unternehmen zu kritisieren. Und die Grundlage dafür sind Soft-Law-Mechanismen. Das heißt, es sind in der Regel freiwillige Selbstverpflichtungen, Codes of Conduct, freiwillige Selbstverpflichtungen, in denen Unternehmen sich freiwillig dazu bekennen, Menschenrechte zu achten und zu schützen. Dieses Bekenntnis oder diese freiwilligen Selbstverpflichtungen sind tatsächlich eine zentrale Grundlage für zivilgesellschaftliche Kämpfe, für die Strategie des Naming and Shaming. Heutzutage heißt es persönlicher Knowing and Showing. Sind eine zentrale Grundlage dafür. Ich möchte dafür kurz eine NGO-Aktivistin zitieren vom International Labor Rights Fund. Sie beschreibt im Rahmen der Kampagne ihrer NGO gegen Nike in den 90ern, dass es wesentlich einfacher ist, eine öffentliche Aufmerksamkeit, eine mediale Aufmerksamkeit zu generieren, wenn es darum geht, Nike dessen zu bezichtigen, dass das Unternehmen seinen eigenen Verhaltenskodex nicht befolgt. Das ist einfacher, als es wäre, wenn man sagen würde, Nike hat die indonesische Arbeitsgesetzgebung nicht befolgt. Sie sagt, Zitat, Heuchler sind wesentlich interessanter als Missetäter. Also interessanter im Sinne von der Möglichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren. Vor diesem Hintergrund hat sich etwas entwickelt, das man als unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte tatsächlich bezeichnen kann. Alles auf dieser freiwilligen Basis. Den Ausschlag oder den Anstoß dafür gab der Diskurs der Corporate Social Responsibility in den 70er Jahren, damals vor allem verbunden mit Umweltschutz und Arbeitsschutz. Bald darauf kamen auch Menschenrechte dazu, CSR, Corporate Social Responsibility, von Unternehmen einzufordern. Der Weg der unternehmerischen Verantwortung für Menschenrechte hat seitdem sehr viele Wegmarken erhalten. Ich will Ihnen nur beispielhaft den Global Compact als eine Plattform der Vereinten Nationen nennen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung von unternehmerischer Verantwortung für Menschenrechte lässt sich zweifellos in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechten, für Wirtschaft und Menschenrechte festhalten. Darauf werde ich auch nochmal kurz zurückkommen. Diese Entwicklung oder überhaupt dieser Diskurs, dieses Phänomen einer unternehmerischen Verantwortung für Menschenrechte ist allerdings nicht unumstritten. Auf der einen Seite lässt sich festhalten, die Wirkmächtigkeit dieser Rhetorik, dieser Sprache hat zugenommen. In fast allen Unternehmensberichten oder auch in Unternehmensstrategie spielt CSA, spielt menschenrechtliche Verantwortung irgendwie eine Rolle. Zivilgesellschaftliche Organisationen können auf dieser Grundlage Unternehmen für ihr menschenrechtsrelevantes Handeln anklagen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sieht aber so aus, sagen KritikerInnen, dass dieser ganze freiwillige Diskurs eigentlich keine Effekte hat. Er wird vielleicht in Rechenschaftsberichten erwähnt, aber die wirkliche Umsetzung, der wirkliche Schutz von Menschenrechten bleibt davon unberührt. Menschenrechte werden weiterhin durch Unternehmen gebrochen. Mehr noch, es wird kritisiert, dass dieser ganze Diskurs, diese ganze Entwicklung, all diese Punkte eigentlich nur ein Instrument sind, um eine rechtlich verbindliche Verantwortung für Unternehmen zu verhindern. So die Kritik. Die Frage lautet also, was für eine Form nimmt diese unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte gegenwärtig an? Können wir tatsächlich von einer zunehmenden Verantwortung reden oder ist das ein bloßes Lippenbekenntnis? Diese Frage manifestiert sich vor allem an der Diskussion zwischen nicht bindenden Pflichten für Unternehmen einerseits und bindenden, also rechtlich einklagbaren Pflichten für Unternehmen andererseits. Das ist ein Konflikt, der sich momentan innerhalb des UN-Menschenrechtsrates anhand zwei sehr konkreter Dokumente abspielt und der mich zu meiner Ausgangsfrage zurückführt, haben wir es heutzutage mit einer Privatisierung des Menschenrechts zu tun? Das heißt, diese Frage möchte ich im folgenden Vortragsteil beantworten, indem ich Ihnen diesen Konflikt innerhalb des UN-Menschenrechtsrates kurz vorstelle. Auf der einen Seite dieses Konfliktes haben wir die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist ein Dokument, das von John Ruggie entwickelt wurde, das er entwickelt hat auf der Grundlage sehr, sehr vielfältiger Konsultationen mit Unternehmen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Staaten, und das deswegen auf einem sehr breiten Konsens beruht. Also die UN-Leitprinzipien sind sehr weit anerkannt. Sie haben eine sehr hohe Legitimität. Sie wurden 2011 vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedet, sind kein Vertrag, sondern ein normativ relevantes Dokument. Die UN-Leitprinzipien differenzieren die Pflichten, welche Unternehmen für den Menschenrechtsschutz oder für die Menschenrechtsachtung haben, aus. Das heißt, sie sind tatsächlich ein interessantes Instrument, um Unternehmen konkret zu sagen, was sind denn alles für Schritte notwendig, damit Menschenrechte geschützt werden können. Das heißt, die UN-Leitprinzipien sagen, was Unternehmen tun sollten, um Menschenrechte zu achten. Und in diesem Sollten liegt auch die Krux und das Problem. Es bleibt eine freiwillige Vereinbarung, eine freiwillige Grundlage. Es bleibt im Prinzip ein moralischer Appell an Unternehmen. Nichtsdestotrotz sind gerade verschiedene Länder dabei, diese Leitprinzipien in nationales Recht zu implementieren, zu gießen. Deutschland ist leider gerade dabei, das komplett zu verwässern. Das ist ein Problem. Okay, also UN-Leitprinzipien als Beispiel für nicht bindende unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte, das ist die eine Seite des Konfliktes. Die andere Seite des Konfliktes ist eine sehr spannende Initiative, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die sogenannte Ecuador-Initiative. Der Name und auch die Initiative geht darauf zurück, dass Ecuador zusammen mit anderen Staaten des globalen Südens im UN-Menschenrechtsrat ein Dokument eingereicht hat, in dem es fordert, dass eine Arbeitsgruppe gegründet werden soll, die einen Entwurf für einen völkerrechtlich bindenden Vertrag für Menschenrechtspflichten für Unternehmen, vor allem für transnationale Unternehmen, entwirft. Dieser Vorschlag wurde 2014 tatsächlich im UN-Menschenrechtsrat bewilligt und es wurde diese Arbeitsgruppe gegründet. Das ist auch das, worauf sich die Abkürzung bezieht. Das ist die Open-Ended Intergovernmental Working Group. Diese Arbeitsgruppe hat, der Name geht eigentlich noch weiter, das ist nur die Kurzform. Diese Arbeitsgruppe hat letztes Jahr ihre Arbeit aufgenommen, hat jetzt vor ein paar Wochen wieder getagt in Genf. Sie bildet eigentlich den global bedeutendsten Versuch, verbindliche wirtschaftliche Verantwortung für Menschenrechte zu generieren, steht aber gleichzeitig auch auf relativ schwachen Füßen. Also sehr viele, vor allem meinungsstarke Staaten des Nordens, des globalen Nordens, die EU, die USA, skandinavische Länder, haben gegen diese Initiative votiert im UN-Menschenrechtsrat. Inwiefern sie jetzt doch noch beginnen, sich vielleicht einbinden zu lassen in die Verhandlungen, das ist noch offen. Also es könnte sein, dass sich da auch die Konfliktlinien verschieben. In jedem Fall, Ecuador-Initiative ist ein Beispiel für den Versuch einer bindenden unternehmerischen Verantwortung für Menschenrechte. 5 Minuten. Okay. Was ich jetzt noch im Abschluss machen möchte, ist die Frage der Privatisierung des Menschenrechts anhand von 2 Thesen zu beantworten, die sich anhand dieser beiden Dokumente, obwohl sie in einem Konflikt zueinander stehen, obwohl sie das Gegenteil wollen, lassen sich diese beiden Thesen auf der Grundlage beider Dokumente formulieren. Und das macht das Ganze so interessant. Meine erste These zur Frage, sind wir gerade Zeugen einer Privatisierung des Menschenrechts, lautet, nein, es handelt sich nicht um eine Privatisierung des Menschenrechts, sondern es entwickelt sich ein Modell produktiv komplementärer Verantwortung. Was bedeutet das? Die UN-Leitprinzipien entwickeln ganz explizit komplementäre Säulen für Verantwortung. Das heißt, sie sagen ganz klar, das ist die staatliche Verantwortung, das ist die unternehmerische Verantwortung. Und in ganz vielen Bereichen müssen sie ineinander greifen, wie Zahnräder, damit menschenrechtliche Verantwortung funktioniert. Die Ecuador-Initiative macht das noch stärker. In dem Ecuador-Dokument steht, wir Staaten können unserer menschenrechtlichen Verantwortung nur dann nachkommen, wenn es eine verbindliche unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte gibt. Das heißt, wir haben hier kein additives Modell von Verantwortung. Es ist nicht so, dass von dem einen Akteur, vom Staat, Verantwortung weggenommen wird und zum anderen Akteur, dem Unternehmen, geschoben wird, sondern wir haben ein Modell, ein Verantwortungsmodell, wo die Verantwortung des einen Akteurs in der Lage ist, die Verantwortung des anderen Akteurs zu stärken. Gleichzeitig heißt das auch, dass eine schwache Verantwortung des einen Akteurs die Verantwortung des anderen Akteurs schwächen kann. Das heißt, was hier notwendig ist im Rahmen dieses produktiv-komplementären Verantwortungsmodells, ist ein Verantwortungsnetz, das starke Verantwortung, verbindliche Verantwortung auf allen Seiten benötigt. Meine zweite These geht zurück darauf, dass wenn wir von einer Privatisierung des öffentlichen Menschenrechts reden, was bedeuten dann diese Griffe öffentlich und privat? Das ist eine Diskussion für sich. Ich beschränke mich jetzt auf die Frage, welche Rolle haben Unternehmen darin? Sind Unternehmen öffentliche oder private Akteure? Meine These lautet, Unternehmen entwickeln sich zunehmend als Hybride, und zwar als gesellschaftliche Akteure. Das beginnt bereits in den 70er Jahren in den Diskussionen um die CSR, die Corporate Social Responsibility. Hier geht es darum, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen einzufordern. Man muss sich das vergegenwärtigen. Private Akteure werden aufgefordert, eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, der rein private Status von Unternehmen wird hier bereits herausgefordert. Und das ist eine Entwicklung, die durch die UN-Leitprinzipien verstärkt wird. Explizit heißt es hier, dass Unternehmen Organe der Gesellschaft sind, die gesellschaftliche und teilweise sogar öffentliche Funktionen haben. Das heißt, diese eigentlich privaten oder intuitiv privaten Akteure haben öffentliche, gesellschaftliche Funktionen und sie haben auch eine erweiterte Achtungspflicht. Was bedeutet das? Normalerweise, Sie erinnern sich, Menschenrechte werden durch Staaten geschützt, private Akteure, jeder Mensch hat dennoch die Pflicht, Menschenrechte zu achten, das heißt, Menschenrechte nicht zu verletzen. Sprich, ich muss mich einfach an meine staatliche Gesetzgebung halten. Ich darf Menschenrechte nicht brechen, ich muss sie achten. Das heißt, es ist erstmal eine negative Pflicht, etwas nicht zu tun. Ich breche kein Menschenrecht. Diese rein negative Achtungspflicht wird in den UN-Leitprinzipien erweitert. Und da kommen eine Menge an positiven Ausdeutungen dieser Achtungspflicht von Unternehmen hinzu. Noch deutlicher wird diese Entwicklung in der Ecuador-Initiative. Hier geht es darum, Unternehmen als einen Akteur von völkerrechtlichen Pflichten zu manifestieren. Also das ist eine noch größere Herausforderung von Unternehmen als rein privaten Akteuren. Was bedeutet das jetzt? Auf der einen Seite muss man nach wie vor sagen, Unternehmen sind keine staatlichen Akteure, Unternehmen sind keine Staaten. Sie sind nicht demokratisch gewählt oder demokratisch legitimiert und das Hauptziel von Unternehmen besteht nicht daran, zum Gemeinwohl beizutragen, sondern das Ziel von Unternehmen besteht darin, Profit zu machen. Das ist auch erstmal im Rahmen des Gegebenen ein legitimes Ziel. Nichtsdestotrotz sind Unternehmen keine privaten Akteure. Gerade dann, wenn sie immer mehr mit Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge, mit Gesundheit, mit Bildung betraut werden, dann lässt sich das Handeln von Unternehmen nicht einfach dichotom von Fragen des Gemeinwohls trennen. Was sich hier also herausstellt, ist eine hybride, eine gesellschaftliche Rolle von Unternehmen, eine Art gesellschaftliche Verantwortung, die sich abspielt jenseits dieser Trennung von privat und öffentlich. Das ist eine Trennung, die sowieso als Dichotomie so nicht haltbar ist, und Unternehmen sind ein Beispiel dafür. Sie bewegen sich aus dieser scheinbaren Dichotomie heraus. Was genau das jetzt bedeutet, wie die gesellschaftliche Rolle von Unternehmen aussehen kann, das ist Gegenstand aktueller Diskussionen, wie sie vor allem auch in der Ecuador-Initiative stattfinden. Was wir allerdings jetzt bereits sagen können, ist, dass wir es nicht mit einer Privatisierung des Menschenrechts zu tun haben, auf keiner der diskutierten Ebenen. Und zweitens, dass diese beiden Thesen, also Unternehmen als hybride Akteure und die produktiv komplementäre Verantwortung, dass das Formen sind, die das Menschenrechtssystem im 21. Jahrhundert anzunehmen im Begriff ist. Was diese Diskussion uns darüber hinaus geben kann, ist ein möglicher normativer Maßstab für die Frage, wie Global Governance Prozesse ausgestaltet werden können. Und das sind Diskussionen, an denen wir alle teilhaben sollten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.